So ein Gottesdienst beginnt ja manchmal auch schon früh morgens in der Küche. Als ich in die Küche kam, guckte meine Frau mich von oben bis unten an und sagte, so könntest du auch zu einer Trauung gehen. Da habe ich gesagt, ich halte doch heute auch eine Traupredigt. Denn ich predige doch immer, dass die Menschen, die noch keine Lebensverbindung mit Jesus haben, eine finden. Und die, die bereits eine Lebensverbindung zu Jesus Christus haben, die sollen in dieser Lebensverbindung bestärkt werden. Also halte ich heute für euch eine Trau-Dich-Predigt. Hoffnung, ja, und dann heißt es hier, Hoffnung gehört zum Leben wie der Sauerstoff zum Atmen. Wenn der Mensch keinen Sauerstoff hat, dann tritt der Tod durch Ersticken ein. Und wenn der Mensch keine Hoffnung hat, dann stirbt er möglicherweise vor sich hin, ohne es so richtig zu merken. Und Hoffnung ist ja auch ein ganz zentrales Thema der biblischen Botschaft. Aber was noch viel wichtiger ist, Hoffnung ist auch ein ganz zentrales Thema in unserem Leben. Da gibt es Menschen, die sind in guter Hoffnung. Das ist ja so die Beschreibung im Duden nach einer Schwangerschaft. Und mit dieser Hoffnung auf das Kommende, da ist ganz viel an Erwartung, an Freude und an Liebe, aber manchmal natürlich auch so an Fragen verbunden. Wie wird das? Ganz anders ist das in unserem Leben mit der Hoffnung, wenn wir beim Arzt waren oder im Krankenhaus waren und uns ist eine Gewebeprobe entnommen und wir warten nun auf den Befund. Und das ist dann manchmal so ein Gefühl, wie als hätte man ein Damoklesschwert über sich, das niederfällt und dann sagt man, was ist jetzt die Nachricht? Und ich hoffe, dass es eine gute Nachricht ist. Und während man dann so fiebert, kommen dann ja auch viele Leute auf einen zu mit vielen ungefragten guten Ratschlägen, ach, das wird alles nicht so schlimm und sollte die Diagnose trotzdem schlecht sein, das haben schon viele gehabt, da kommst du durch. Hilfreich ist das alles nicht. Und wenn man so in die Geschichte zurückschaut, dann findet man auch unterschiedliche Definitionen von Hoffnung. Ich habe gestern eine gefunden, nach einem Telefonat bin ich drauf gekommen, habe ich mit Steffen Kern telefoniert, dem Pro-Christ-Prediger, und habe gesagt, Steffen, was fällt dir zum Thema Hoffnung ein? Und da hat er gesagt, die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens. Da habe ich gesagt, Steffen, fällt dir nichts Besseres ein als eine Definition eines Atheisten von Friedrich Nietzsche? Aber da wird eben deutlich, dass egal wo wir stehen in unserer Philosophie oder in unserem Gedanken, ohne Hoffnung geht es nicht. Und selbst wenn ich wüsste, dass die Welt morgen in Stücke zerfällt, würde ich immer noch einen Apfelbaum einpflanzen, soll angeblich Luther gesagt haben. Aber dieses Zitat geht ja auch weiter, und meine Schulden bezahlen. Das vergessen die meisten. Also ohne Hoffnung können wir fast gar nicht leben. Hoffnung ist etwas, was auf die Zukunft gerichtet ist. Hoffnung ist etwas, das ist ein Ausgerichtetsein auf etwas Kommendes. Aber wie kann ich denn ausgerichtet sein auf etwas Zukünftiges, auf etwas Kommendes? Was begründet meine Hoffnung? Ganz einfach, die Vergangenheit. Eine Zukunftsperspektive, eine Hoffnung, die in die Zukunft weist, die werde ich nicht bekommen ohne Vergangenheit. Meine Mutter hatte so einen Alltagsspruch, der kam immer auf uns niedergeprasselt. Da hieß, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und das haben wir dann immer als so eine Redefloskel verstanden. Nein, das war die Bündelung ihrer Lebenserfahrung. Sie war mit 3 Kindern auf der Flucht und einem Kinderwagen, mehr hatte sie nicht, und die Kinderwäsche wurde unterwegs noch geklaut. Und da gab es viel Dunkelheit, viel Verzweiflung, und dann war das eigentlich so immer dieser hoffnungsmachende Spruch: Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Da steckt Erfahrung drin. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann schauen wir doch einfach mal ins Alte Testament. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich zu euch sage, ich möchte mit euch jetzt losziehen auf eine Wanderung, und diese Wanderung wird 40 Jahre dauern, und dann werden wir alle gemeinsam im gelobten Land sein. Ihr würdet mich erstens für verrückt erklären, und zweitens würde keiner mitkommen. Das Volk Israel ist aber dem Mose gefolgt. Und warum hatten sie denn die Hoffnung auf das gelobte Land? Aufgrund ihrer Vergangenheit. Denn Gott war es ja, der sie aus der Knechtschaft herausgeführt hat, der das Meer hat auseinandergehen lassen, damit sie trockenen Fußes in die Freiheit kommen und von den Verfolgern nicht gepackt wurden. Gott zog des Tags in einer Wolkensäule vor ihnen her und des Nachts in einer Feuersäule. Und als ihre Hoffnung brüchig wurde, hat er am Berg Sinai ihnen die 10 Gebote gegeben. Gott ist sozusagen mit den Menschen mitgegangen. Das war die Erfahrungsgeschichte des Volkes Israel. Weil sie diese begründeten Erfahrungen hatten, hatten sie auch eine begründete Hoffnung. Das Bibelwort, über das wir heute so gemeinsam hier nachdenken wollen, kommt aus dem 15. Kapitel des Römerbriefes, dem Vers 13. Und da wird eigentlich nochmal in einem Bibelwort alles das zusammengefasst, was wir bislang in diesem Gottesdienst auch schon gesungen haben, nämlich: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da muss man schon lange durch die Berge laufen, bis man eine Antwort und diesen Vers auch in rechter Weise versteht. Aber so richtig versteht man diesen Vers, um den es um den Gott der Hoffnung geht, eigentlich nur, wenn man diesen Vers auch in den Zusammenhang stellt, wo er herkommt, nämlich aus dem Römerbrief. Paulus hat ja nicht grundlos Briefe geschrieben, sondern er hatte ja immer einen Grund gehabt. Und der Römerbrief, Kapitel 1 bis 12, das ist sozusagen seine ganze Theologie, sein ganzes Grundverständnis über Gott und über Jesus Christus. Und als Martin Luther über den Römerbrief eine Vorlesung halten sollte als Professor, ist er gerade an vielen Bibelstellen dieses Römerbriefes gestolpert und zu der Erkenntnis von Glauben und Gnade und Christus durchgedrungen. Und ab dem 12. Kapitel wird dieser Brief ganz praktisch, nämlich gemeindepraktisch. Und nun muss man ja schon sagen, der Paulus war irgendwie sehr geschickt. Also der konnte mit Menschen umgehen. Und das in einem Brief hinzukriegen, ist ja noch viel schwieriger als im Gespräch. Die Gemeinde in Rom war ja eine typische christliche Gemeinde. Und was ist kennzeichnend für eine typisch christliche Gemeinde? Es kracht in ihr. Und es gab nicht nur eine christliche Gemeinde in Rom, sondern mehrere christlichen Gemeinden in Rom. Und wie das dann oft so an einem Ort ist, wenn unterschiedliche christliche Gemeinden aufeinanderstoßen, dann sind die sich meistens nicht grün. Das war der Grund für den Römerbrief. Das war der Anlass vom Apostel Paulus. Und deswegen schreibt er im Kapitel 15 in Vers 1, wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen. Da geht es um die Starken im Glauben und um die Schwachen im Glauben. Und das kennen wir doch unter uns auch. Ich habe im Urlaub meine Frau gefragt, sag mal, nenne mir mal so ein paar Leute, für die du oder über die du sagen würdest, sie sind stark im Glauben. Dann sind wir ja eigentlich immer gleich bei der Historie, bei der Vergangenheit. Dabei, wenn wir in unsere Gemeinde hineinschauen, in die Buntheit und Vielfalt der Menschen, die hier versammelt sind, dann haben wir ja auch hier Menschen, die stark im Glauben sind, weil sie schon viele Jahre und Jahrzehnte in ihrem christlichen Glauben verwurzelt sind. Und dann haben wir Leute, die noch schwach im Glauben sind, weil sie jung sind oder weil sie angefochten sind oder weil das Leben eben bei ihnen nicht so läuft, wie sie sich das wünschen und eigentlich im Leben bei ihnen sich mehr Zweifel als Zuversicht und Hoffnung breit macht. Und jetzt ist der Paulus ganz raffiniert und er sagt jetzt nicht, die Starken im Glauben, das sind die, die aus der jüdischen Tradition kommen, und die Schwachen im Glauben, das sind die, die aus der heidnischen Tradition kommen. Er sortiert die Christen in Rom jetzt nicht, sondern er sagt, wenn ihr Starke im Glauben habt und Schwache im Glauben habt, dann ist das doch wunderschön. Dann können doch die Starken die Schwachen tragen. Und so fängt er eigentlich an, indem er sagt, wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Das ist dieses arrogante Denken, was manchmal Menschen haben, wo sie sagen, naja, das andere sind auch Christen, aber wir sind die besseren Christen. Das gibt es für Paulus nicht. Und im weiteren Verlauf dieses Textes kommt dann ja auch dieser klassische Satz, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zur Ehre Gottes. Und genau darum geht es. Es geht darum, dass die Starken die Schwachen annehmen und die Starken die Schwachen begleiten und die Schwachen auch zu ihrer Stärke verhelfen. Und Paulus erteilt damit so der menschlichen Urteilsfähigkeit über den Glauben oder über die Bewertung von Christsein eine eindeutige Abfuhr. Denn er sagt ja letztlich nichts anderes, ich habe beide angenommen und zum Eigentum Jesu gemacht. Gott hat beide, die Starken und die Schwachen, angenommen und zum Eigentum von Jesus gemacht. Und es kommt nur Gott alleine zu, über Wert oder Unwert zu befinden. Und das alleinige Herrenrecht, das haben nicht wir mit unserer Urteilsfähigkeit, sondern das alleinige Herrenrecht, das hat Jesus. Und Jesus stellt alle, ja, in der Gemeinde unter die unverrückbare Ordnung Gottes. Und alles verurteilen oder vorurteilen ist nicht erlaubt. Denn den Urteilsspruch, das ist das Eingriffsrecht, das alleinige Eingriffsrecht Gottes. Und damit kriegt Paulus ein Stück Entspannung in die Gemeinde, indem er sagt, nicht wir sollen uns selber gefallen, sondern er sagt dann im zweiten Vers des Kapitel 15, jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Jeder lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Das ist schwer. Wenn ich so nur an die letzte Woche denke, an die Menschen, denen ich begegnet bin, mit denen ich gesprochen habe und dann einen Strich unter diese Woche ziehe und sage, was war denn da eigentlich Erbauliches für die Leute drin, denen ich begegnet bin, dann sehe ich ganz schön arm aus. Oder was habe ich denn Gutes gemacht? Das heißt also, Paulus sagt, ich setze auf den Vorbildcharakter der Christen. Ich setze auf euch, liebe Starken im Glauben, dass ihr die Schwachen im Glauben seht, sie anspricht, sie mitnehmt und tragt. Und was ist das Tragfähige für den Apostel Paulus? Was die Starken im Glauben, die Christen haben, das, was jeden Menschen trägt und ihn stark macht, ist Hoffnung. Und deswegen kommt dann Paulus zum Schluss, sozusagen zum finalen Schluss seines Briefkapitels an die Römer, dann zu dem Wort: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet zur Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was heißt das? Das heißt, der Grund der Hoffnung ist Gott selbst. Der Grund der Hoffnung ist Gott selbst. Und weil er der Grund der Hoffnung ist, gibt es auch für ihn keine hoffnungslosen Fälle. Ich war ja über 40 Jahre in der Jugendsozialarbeit und ich war ja nicht da, wo immer alles toll war. Die Jugendlichen, mit denen ich zu tun hatte, da spülte die Katastrophe der Gesellschaft, die hatte ich jeden Tag eigentlich vor Augen. Und dann haben Leute immer gesagt, was hält dich eigentlich aufrecht, dafür zu arbeiten? Ich bin ja nicht als Vorstand geboren, sondern war erst in Dortmund, in Homburg und Versmold, wo ich mich überall mit Jugendlichen abgegeben habe. Was hat dich eigentlich motiviert? Mich hat eigentlich nur motiviert in meinem Tun, dass ich immer wusste und mir jeden Tag gesagt habe, für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und das motiviert mich jetzt, den Menschen nachzugehen, ihm möglicherweise Liebe zu schenken, auch wenn er nicht gerade so liebenswürdig ist. Ihn auch wert zu schätzen, auch wenn er selber Werte und Regeln und Ordnung unseres Lebens nicht akzeptiert. Und wenn es für Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt, das war eigentlich die tiefe Erkenntnis in meinem beruflichen Leben. Das war überhaupt die wichtigste Erkenntnis. Was ist denn die wichtigste Erkenntnis, wenn man sagt, für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle? Da war die wichtigste Erkenntnis nämlich für mich, dass ich sagen konnte, und ich bin für Gott auch kein hoffnungsloser Fall. Und nur, wer sich von der Hoffnungsbotschaft Gottes selbst erreichen lässt oder erreicht wurde, also wer schon seinen Lebensbund mit Jesus Christus hat, der kriegt daraus auch die Kraft, rauszugehen, über die Grenzen zu gehen, sich anderen zuzuwenden. Der Glaube oder der Christ macht seine Hoffnung nicht fest an seinen eigenen Möglichkeiten. Wir sind ja manchmal so sicherheitsbedürftig und haben so ein ganz normales Sicherheitsgefühl. Und dann frage ich mich immer, was beobachte ich bei den Menschen, was sie am meisten sicher macht? Und die meisten Menschen erleben sich am meisten in Sicherheit, wenn sie das alles bei sich selber festmachen können. Und sagen, ja, ich habe einen Beruf und der ernährt mich und ich habe das, ich habe ein Haus, was ich alles habe, tue, mache und kann. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Nicht ich bin derjenige, der die Hoffnung seines Lebens absichert, sondern Gott ist es, Jesus Christus ist es, der die Hoffnung meines Lebens absichert. Und Gottes Handeln in Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Und wenn ich Leute einlade zum Glauben oder wenn ich Leute einlade, mal in den Gottesdienst zu kommen oder Leute einlade, in die Jugendarbeit zu gehen, zum biblischen Unterricht, in den Seniorenkreis, ins Café Lebenswert, in Sozius, wenn ich überall hin Leute einlade, ja dann doch nur deshalb, weil ich die begründete Hoffnung habe, dass Gottes Handeln in Jesus Christus dann auch die Hoffnung für die Menschen ist, die ich einlade. Und was erwächst daraus? Die Menschen, die Christus gefunden haben, loben Jesus Christus. Sie loben ihn, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten, so wie wir es im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 lesen. Das ist im Grunde genommen das Zentrum unserer christlichen Hoffnung. Jetzt mag vielleicht einer sagen, das ist jetzt alles ganz schön, was du da erzählt hast. Und das kann ich auch mit meinem Kopf so nachvollziehen. Und das ist ja auch einleuchtend. Und du hast auch schon so ein paar Spuren aufgezeigt, wie das mit Einladen und in der Gemeinde und wo das so alles stattfinden kann. Aber es gibt doch so Situationen im Leben, wo man wirklich ja einer Hoffnungslosigkeit begegnet. Und was soll ich denn einem Menschen in seine tiefe Hoffnungslosigkeit hinein sagen? Welche Botschaft habe ich, wenn ich einen Kranken besuche, einen Sterbenden besuche, wenn ich jemanden in seiner Verzweiflung besuche, in seiner ganz persönlichen Not aufsuche? Was kann ich denn überhaupt für eine Hoffnungsbotschaft da abgeben? Soll ich dem sagen, Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben und das ist deine Rettung und das hilft dir? Wenn er zum christlichen Glauben bislang überhaupt keine Zugänge hat, sondern wenn er sich eher vom Leben bestraft, abgeschoben, in den Abgrund gesackt empfindet. Das gehörte ja mit. Ich weiß immer nicht, die Leute haben mich gefragt, was bist du? Bin ich Evangelist? Ja, bin ich Prediger? Ja. Aber in meinem Selbstverständnis war ich eigentlich immer in meiner Arbeit ein Jugendseelsorger. Und die Einrichtungen, in denen ich war, waren Behinderteneinrichtungen. Da waren asthmakranke Jugendliche und da blieb denen auch schon mal die Luft weg und dann waren sie gestorben mit 16, 17 Jahren und dann hatte ich 300 andere Jugendliche um mich herum und musste was erklären. Ja, was erklärst du denn da? Wobei das in diesen großen Veranstaltungen, in Gottesdiensten eigentlich relativ noch gut ging. Man ist ja schließlich gelernter Theologe und Prediger, da werden einem dann ja wohl noch ein paar vernünftige Sätze einfallen. Viel schlimmer war es für mich, wenn ich Kinder und Jugendliche an ihrem Krankenbett aufgesucht habe und dann so von den Ärzten so die Prognose erhalten habe, dass es möglicherweise zum Ende zugeht. Und die kranken Kinder und Jugendlichen, die wussten das viel besser. Und wenn ich dann da auftauchte, dann haben die mich mit großen Augen angeguckt und haben dann natürlich in den großen Augen die Frage gestellt, und was sagst du denn jetzt zu meiner Situation? Dann habe ich in die Tasche gefasst und habe gesagt, was soll ich sagen? Ich muss es anschaulich machen und habe einen Bindfaden genommen. Am Krankenbett. Und da habe ich gesagt, siehst du, es ist ein Bindfaden. Und dieser Bindfaden kann schwach sein und dieser Bindfaden kann auch durchhängen. Und dieser Bindfaden ist zunächst mal ein Symbol für Verbindung. Ich habe diesen Bindfaden jetzt zwischen meinen beiden Händen und er verbindet meine beiden Hände. Und dann habe ich dem Jugendlichen gesagt, pass mal auf, Gott hat dich an der einen Seite dieses Bindfadens angebunden, indem er dir das Leben geschenkt hat, indem er dich ins Leben hineingesetzt hat. Und er hat aber zu dir durch diesen Bindfaden auch immer die Verbindung gehalten. Du bist sein Geschöpf ein für allemal. Ob es dir bewusst ist, ob du dir deines Schöpfers bewusst bist, das spielt dabei überhaupt keine Rolle. Du bist sein Geschöpf und er hat zu dir eine Verbindung. Und wenn du jetzt sagst, ich habe mich mein Leben lang oder jahrelang mit Jesus Christus oder mit Gott nicht beschäftigt, was ist denn dann passiert? Naja, dann war eben die Verbindung, hatte dann einen Durchhänger. Dann so wie jetzt, wo der Bindfaden in der Mitte eine Delle hat, dann ist das eben eine lose Verbindung. So wie wir ja manchmal auch sagen, wir haben eine lose Verbindung. Also wir sind nicht immer auf Empfang, aber irgendwie wann und dann eben doch. Und dann habe ich versucht, so einem Jugendlichen zu sagen, weißt du, in solchen Situationen muss man sich bewusst machen, dass der dir das Leben geschenkt hat, der dich ins Leben gesetzt hat, die Verbindung zu dir nie aufgegeben hat. Er ist immer bei dir geblieben. Der hat dich sozusagen immer auch im Blick gehabt. Nur du nicht. Und jetzt versuche doch die Verbindung zu diesem Gott und zu diesem Jesus Christus für dich wiederherzustellen. Und jetzt habe ich meine Hände in der Waage. Da ist dann Gott und Jesus Christus und der Mensch auf Augenhöhe. Aber die Realität unseres Lebens ist doch eine ganz andere, dass manchmal das Leben mich in die Tiefe zieht und dann rutscht die Hand runter und dann komme ich sozusagen an den Tiefpunkt meines Lebens. Und kein Mensch kann so tief sein, als dass ihn Gottes rettende Liebe da nicht erreicht. Und dann fragt er, ja, sag mal, und was ist der tiefste Punkt dann möglicherweise in meinem Leben? Sag ich, der tiefste Punkt in deinem Leben ist, wenn du stirbst. Ja, meinst du, ich sterbe? Sag ich, weiß es nicht. Wir können bitten und hoffen, dass dir noch Zeit des Lebens geschenkt wird. Ja, und wenn ich dann sterbe, was ist dann? Na ja, sag ich, dann bist du in Verbindung mit deinem Schöpfer. Und je tiefer du fällst, wenn du ganz unten angekommen bist und auch keinen Zugang mehr hast zu den Menschen in deinem Leben, dann nimmt Gott den Faden der Hoffnung auf und zieht dich aus der Tiefe zu sich hoch und dann bist du in Gottes Händen wieder aufgehoben. Ich glaube, wir brauchen solche Bilder, um Menschen etwas begreiflich zu machen. Und dann immer, wenn ich solche Jugendlichen oder solche Kinder, wo es dann auf das Ende zuging, verlassen habe, dann haben wir so ein Stück Bindfaden abgeschnitten und dann habe ich ihm das um die Hand sozusagen als ein Freundschaftsband gewickelt und sage ich, das ist jetzt dein Freundschaftsband mit Jesus Christus. Und das erinnert dich, dass egal, was du jetzt nachts denkst, was du nachts träumst, was dich nachts durcheinander bringt, egal, was mit dir passiert, das hast du dann. Und dann sagt er, ja, und wenn ich dusche oder mich wasche, da sage ich, du, lass das Band rum, Gott ist auch bei dir, wenn du duscht oder wäscht. Aber es ist noch etwas wichtig. Paulus schreibt ja in diesem Text, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und im Frieden, im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, Paulus gibt der Gemeinde in Rom auch eine Sprache für das, was sie tun sollen. Also Hoffnung hat eine Sprache, Hoffnung ist Gott. Und da, wo Gottes Hoffnung sich breit macht in einem Menschen oder in einer Gemeinde, da wächst Freude. Das ist zunächst mal ein freudiges Ereignis, bei aller Traurigkeit, die möglicherweise ein Menschenleben trifft. Und da, wo ich Hoffnung habe, da macht sich auch in mir Frieden breit. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit Sterbenden. Da denkt man immer, Wunder, was man da hinbringen muss. Man geht meistens beschenkter weg und dann habe ich mich mal gefragt, was ist eigentlich jetzt nach diesem Krankenbesuch in dir? Und dann habe ich mir selber gesagt, du bist da so aufgewühlt hingegangen und ich bin dann eigentlich im Frieden von dann gezogen, weil ich einen Menschen, meistens waren es dann Ältere, weil ich einen Menschen begegnet war, der eigentlich mit sich, der Welt und seinem Herrgott Frieden hatte. Und darüber schreibt Paulus Frieden im Glauben. Und dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt also, nicht wir sind mit unseren Besuchen oder seelsorgerlichen Gesprächen die Kraftquelle, sondern wir sind sozusagen nichts anderes als die Menschen, die die Batterie dahin tragen, die Kraftquelle dahin tragen. Ja, und wichtig ist natürlich auch, und da möchte ich jetzt auch zum Abschluss kommen, dass man den Menschen nicht nur zurücklässt, so mit einem Band und Gott macht das schon und gib an deine Verbindung, sondern dass man sie auch befähigt, in ihrem Leid Sprache zu finden. Und Sprache finde ich in einem Gebet. Aber so ein Jugendlicher, der dann auch überhaupt keine Gemeinde, keine christliche Erfahrung oder Prägung hat, der hat keine Gebete. Und der kriegt auch kein Vaterunser auf die Reihe. Und dann habe ich mir immer überlegt, dann muss ich eigentlich ein einfaches Gebet finden. Und dann habe ich immer so einen Text mit den Jugendlichen so lange gesprochen, bis sie ihn gelernt haben. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Da ist alles drin. Meine Hoffnung, meine Stärke, meine Hoffnung, meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Könnt ihr mal mitsprechen, ist doch ganz einfach. Dann habt ihr ein Gebet, was ihr weitergeben könnt. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Dieses Gebet habe ich von Jugendlichen gelernt, die aus einer Region kommen, die heute fast jeden Abend im Fernsehen ist, nämlich von jungen katalanischen Christen. Und sie haben dieses Gebet mitgebracht nach Tese. Und immer wenn man eine Gebetsgemeinschaft eröffnet hat, dann hat man am Anfang gesagt, meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Und dann hat man seine Bitten im Stillen oder im Lauten zur Sprache gebracht. Und nachdem das in Tese über viele Jahre so praktiziert wurde, hat dann einer der Brüder von Tese 1989 zu diesem Gebet eine Melodie gemacht. Sozusagen ein Gebetslied, ganz einfach. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Wollt ihr mal versuchen mitzusingen? Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Tese ist ja sozusagen eine Quelle vieler Anbetungslieder und jetzt darf ich bitten, dass wir mal aufstehen. Lieber Vater im Himmel, du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Freude, du bist unsere Stärke und unser Licht und Christus ist unsere Zuversicht. Du hast uns gesagt, dass du der Gott der Hoffnung bist, der uns mit Freude erfüllt und dass wir in der Verbindung zu dir, in dir Frieden haben und dass wir immer reicher werden an der Kraft der Hoffnung durch deinen Geist. Und so wollen wir jetzt in der Stille dir die Menschen nennen, die wir in unserem Lebensumfeld kennen, die hoffnungslos sind, die resigniert sind, die verzweifelt sind, die ja im Moment vielleicht so eine zugeschnürte Kehle haben und keine Kraft zum Durchatmen finden.
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
Ich will euch jetzt noch verraten, wo ich dieses Beispiel mit dem Band her habe. Das ist nicht meiner Fantasie entsprungen, sondern wir haben im Hebräischunterricht gelernt, dass im Alten Testament das Wort Hoffnung Kiva heißt. Und im Hebräischen ist Kiva auch etwas Gezwirntes, etwas Gewundenes, etwas Verbundenes. Und Kiva ist ein Synonym für Band und für Verbindung. Und ich finde, schöner kann das eigentlich die biblische Sprache nicht machen. Wir wollen gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse im Bösen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Amen. Wir nehmen Platz und damit ist meine Trau-Dich-Predigt beendet.